Wenn ich heute in Äthiopien bin oder durch Jirga-Scheffe oder durch Sidamo fahre, denke ich so, um Gottes Willen, das ist so riesig hier und es ist so unterschiedlich. Eigentlich eine Schande, dass wir in der Vergangenheit alles, dass wir uns das so einfach gemacht haben und diesen Kaffee so klein beschrieben haben, obwohl er eigentlich viel, viel diverser ist. Ich versuche ja, die Potenziale in den Menschen zu erkennen und sie dabei zu unterstützen, weiterzuwachsen. Und das ist die eigentliche Frage, die ich mir stelle, wie das funktioniert und ob die Kaffees dann washed sind oder anaerobic, spielt eher eine untergeordnete Rolle. Ich würde auch jedem misstrauen, der sagt, dass er den heiligen Gral des Direct Trades gefunden hat. Das wissen wir ja alle noch überhaupt gar nicht. Also wir sind ja natürlich schon davon überzeugt, was wir machen und vor allem auch, wie wir das machen. Aber keiner sieht ja die langfristigen Auswirkungen von dem, was wir jetzt gerade machen.
Das ist Sebastian Kors und ihr hört schon hier, der Mann macht sich viele Gedanken. Sebastian ist ein reflektierter Typ. Er ist Teil von Plot Coffee in Hamburg, einem Direct Trade Kaffee-Importeur. Er hat sein Herz zu weiten Teilen in Ostafrika gelassen. Kenia und Äthiopien als Kaffeeländer haben es ihm angetan. Und genau darüber reden wir in diesen 90 Minuten. Ja, es hätten auch zwei oder drei Folgen daraus werden können, aber in diesem Gespräch wollte ich ihm einfach mal den Raum lassen, über seine geraume Erfahrung aus Kenia und Äthiopien zu berichten. Wenn ich heute mit Kaffeemenschen über Kaffees aus Kenia und Äthiopien rede, dann sagen viele, dass diese Kaffees nicht mehr das sind, was sie mal waren. Und ja, das würde ich zu weiten Teilen unterstreichen. Aber woher kommt das eigentlich? Es ist ein komplexer Mix aus politischen Machtgefügen, etablierten wirtschaftlichen Strukturen, die nur wenigen geholfen haben, und neuen Varietäten. Ihr seht schon, das erklärt sich nicht in 9 Minuten, deswegen haben wir 90 draus gemacht. Sebastian gibt viele Hintergrundinfos und berichtet von seinen Reisen. Herausgekommen ist eine Hommage an zwei Kaffeeländer, die für viele einen wichtigen Stellenwert haben. Was auch herausgekommen ist, ist dies. Ich habe bei der Aufzeichnung zwar in mein Mikrofon gesprochen, aufgezeichnet aber hat es meinen Sound durch die Webcam. KI sei Dank habe ich meine Tonspur etwas aufgemöbelt gekriegt, es bleibt aber der blecherne Ton. Das tut mir leid. Aber die geballte Ladung an Wissen von Sebastian sollte das wieder wettmachen. Viel Spaß, ab geht's nach Kenia und Äthiopien. Das ist Sophia Futurica. Ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen.
Also ich habe im Laufe meiner Kaffeezeit auch schon mehrere Phasen durchlaufen. Von den Phasen, wo ich natürlich aufs Milligramm genau geachtet habe, mit welcher Wassertemperatur ich aufgieße. Mittlerweile bin ich ein sehr unkomplizierter Kaffeetrinker geworden. Mein Setup zu Hause ist total unprätentiös. Ich habe eine Kommandante und eine Mokka-Master. Ich habe eine große Familie, die kommen oft zum Kaffeetrinken vorbei. Dementsprechend halte ich das da sehr nahbar und trinke meistens auch eher normalere Kaffees zu Hause. Also ich
Was ist ein
betrachte
normaler
Kaffees
Kaffee?
Washed Kaffees zu, sag mal, 90%. Die restlichen 10% sind wahrscheinlich Geschenke von Freunden oder von befreundeten Röstereien. Aber einfach nur aufgrund, ich habe eine Familie, ich habe Kinder. Kaffee spielt auf jeden Fall eine wahnsinnig wichtige Rolle in meinem Leben, aber zu Hause steht sie nicht auf Nummer eins. Dementsprechend versuche ich Kaffee eigentlich eher in meinen Alltag zu integrieren, gerade morgens in der Woche und am Wochenende. Dann steht auch schon eher das gemeinsame Frühstück im Mittelpunkt und von daher bin ich diesbezüglich sehr unprätentiös geworden, gab aber auch schon mal andere Zeiten, ehrlicherweise.
Wo fingen denn die anderen Zeiten da an? Also mit was hast du begonnen mit oder wo in was hast du begonnen im Kaffeebereich?
Also ich habe 2013 im Elbgold angefangen in Hamburg. Es war nie meine Absicht, wirklich lange im Elbgold zu arbeiten, was
Hast du
daran
das auch
lag,
so
dass ich
gesagt beim
eigentlich.
Antrittsgespräch?
Ich bin schon ein sehr transparenter und
Okay.
straighter Typ. Ich bin hier in Norddeutschland aufgewachsen. Ich glaube, das haben die Menschen hier so an sich. Von daher kann man die auch mal relativ gut und schnell handeln. Ich habe gesagt, ich bin auf dem Weg zum Studium. Und ich kann mir vorstellen, später während des Studiums schon begleitend weiterhin hier zu arbeiten. Aber ich hatte schon das klare Ziel, halt einfach zu studieren. Und wie es dann gekommen wäre, habe ich nie erfahren, weil ich nach kurzer Zeit von dem Thema Kaffee, aber hauptsächlich von dem Ansatz, den Annika und Thomas in Elkwood haben, so fasziniert war, dass ich halt schon das Gefühl hatte, auf jeden Fall mitwirken zu wollen. Und dann gleich im Folgejahr 2014 war ich auf meiner ersten Ursprungsreise in Äthiopien und im Anschluss in Kenia. Von daher verbindet mich zu beiden Ländern, vor allem aber auch noch zu Äthiopien, eine sehr besondere Beziehung. Damit hat Specialty Coffee für mich wirklich angefangen, weil für mich doch der Fokus klar in den Ursprungsländern liegt. Von daher trinke ich sehr gerne Äthiopien Wash zu Hause. Hier im Cupping Lab beschäftige ich mich aber auch mit anderen Processings, mit super High Grades, 90 plus Kaffees, die ich vielleicht an meinem Geburtstag oder vielleicht auch mal irgendwie zu einem besonderen Anlass zu Hause trinken würde. Genau, von daher fing das so an und dann hatte ich natürlich, wie wahrscheinlich alle, wenn sie mit Kaffee anfangen, so 2013, 14, da hat das Thema Specialty Coffee auch, glaube ich, so richtig angefangen in Deutschland oder im europäischen Raum, und da wurde natürlich viel ausprobiert. Also ich weiß noch, die wilden Aeropress-Zeiten, es gibt sehr unzählige Varianten, wie man es zubereiten kann, mit welcher Grammatur. Und dann war ich natürlich auch ein bisschen übereifrig, wollte das überall in meinem privaten Umfeld verankern, wollte alle auch bekehren von der Qualität des Specialty Coffees. Ich glaube, das hat auch bei vielen Freunden funktioniert. Ich bin immer noch mit allen befreundet. Ich glaube, einige von denen trinken weiterhin ihren normalen Kaffee, aber so fing das eigentlich an. Ja.
Jetzt bist du altersmilde geworden.
Ja, ich bin auf jeden Fall einer von den Menschen, die es genießen, älter zu werden. Einfach aus der Perspektive, oder ich nutze gerne die gesammelte Erfahrung und vielleicht auch Weisheit, und weiß aber eigentlich auch einfach viel eher, was mir gut tut oder was mir schmeckt. Also ich habe kein besonderes großes Interesse daran, mich jetzt mit wahnsinnig fancy Processings zu schmücken. Ich sage, ja, ich trinke nur Naturals, nur Anaerobics, ich stehe auf Carbonic Maceration. Ich glaube, ich bin da eher bei mir, aber nicht nur was Kaffee angeht, sondern auch viele andere Bereiche. Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Prozess und auch ein ganz guter Status, wenn man so im Laufe seines Lebens vor allem auch sich selbst entdeckt und zu sich selbst findet. Und ich glaube, dann ist man sowieso entspannter mit allem.
Ja, gerade wenn Kaffee halt so ein großes ein großer Teil des Lebens ausmacht. Also ich trinke zu Hause auch sehr, wie du sagst, unprätentiös Kaffee. Und das auch in größeren Mengen, weil einfacher, vor allem am Morgen. Jetzt sagst du, du magst eher so gewaschene Kaffees, so Easy-Drinking-Kaffees. Das kann ich total gut nachvollziehen. Gleichzeitig verkauft ihr aber auch total fancy Kaffees. Und ihr und verkaufen heißt, du bist heute Teil von Plot Coffee. Das ist aus Elkgold entstanden. Erklär doch bitte mal kurz, was Plot Coffee genau macht.
Also Annika und Thomas haben Elkgold das 2004 gegründet und haben kurze Jahre später, nämlich 2008, den ersten Direct-Partner gefunden, nämlich Roberto Mata aus Costa Rica. Mit dem arbeiten wir auch immer noch zusammen. Aber sprich, die Idee, selber in die Ursprungsländer zu fliegen, dort die Strukturen zu verstehen, die Situation der Produzenten zu verstehen und um dann nachhaltig immer mit den gleichen Produzenten zusammenzuarbeiten, stand schon immer und sehr früh im Fokus von den beiden und auch vom Elkgold. Dann kam ich 2013 dazu. Kurz vorher wurde die neue Rösterei in der Schanze eröffnet und wir sind schon gut weiter gewachsen. Und das hat natürlich, ich habe ja schon erzählt, ich war 2014 das erste Mal in Äthiopien und in den Folgejahren auch in anderen Ländern, Zentral-, Südamerika. Und das hat natürlich schon erstmal in der Theorie und vor allem aber auch in der Praxis Sinn gemacht. Also ja, wenn man jedes Jahr mit den gleichen Produzenten zusammenarbeitet, dann sieht man natürlich auch, was sich vor Ort bewegt. Natürlich alles im kleinen Rahmen, weil wir natürlich auch ein kleines Unternehmen waren. Jetzt mittelgroße sind wir jetzt vielleicht, aber im Vergleich mit anderen Importeuren und auch Specialty-Coffee-Importeuren sind wir wirklich sehr klein, aber trotzdem hat es Wirkung gezeigt. Und das motiviert einen natürlich, immer weiterzumachen. Also mit den gleichen Produzenten noch intensiver zusammenzuarbeiten, darüber nachzudenken, wie kann man halt auch ein größeres Volumen abnehmen, um halt einfach einen größeren Impact zu erzielen und vor allem auch um neue Länder oder auch neue Produzenten aus neuen Ländern mit ins Portfolio zu nehmen, um dort halt einfach auch etwas voranzubringen. Dann waren wir 2018, 19 an dem Punkt, wo wir uns für zwei Dinge hätten entscheiden können. Wir hätten zum einen als Elbgold wachsen können. Sprich, wir hätten das B2B oder auch das B2C-Geschäft ausbauen können. Wir hätten noch einen Laden aufmachen können. Aber jeder, der natürlich auch eine Gastronomie betreibt, weiß halt einfach, dass ein neuer Laden immer mit viel Energie verbunden ist, viel zeitlichem Aufwand, aber auch viel persönliche Energie, die man in solche Projekte stecken muss. Man hat mit viel Personal zu tun. Jeder kann wahrscheinlich das gleiche oder ein ähnliches Lied davon singen. Deswegen wäre unsere zweite Option gewesen, die wir dann auch verfolgt haben, ein Rohkaffee-Unternehmen zu gründen. In dem Falle nämlich Plot Coffee. Einfach aus der puren Idee heraus, ein größeres Volumen nach Europa zu bringen und das in Europa an andere Röstereien zu verkaufen. Und das hat sehr gut geklappt. Also wir haben in den ersten Jahren der Gründung von Plot Coffee mit den gleichen Produzentinnen und Produzenten zusammengearbeitet und konnten denen halt einfach ein größeres Volumen abnehmen und haben dann relativ zügig auch von einem Container auf den zweiten Container erhöht und haben in den letzten Jahren auch Rohkaffees aus neueren Ländern, also für uns neueren Ländern, hinzugenommen.
Also es ist historisch gewachsen, so aus einem Eigenbedarf raus. Es war nicht so, dass ihr auf der grünen Wiese jetzt gesagt habt, so wir importieren jetzt Rohkaffee, sondern eigentlich für sich selbst. Und dann haben wir das auch gesehen, hey, das kann anderen auch helfen. Also es hilft einerseits euren Partnern, neuen Produzenten, aber auch eben anderen Kaffeeunternehmen. Du, und nochmals kurz zurück, du hast gesagt, eben du magst eher, sagen wir, geradlinige, schnörkellose Kaffees, aber gerade in der Funktion bei Plot Coffee, bei dem du machst das Sourcing, aber du bist auch ganz viel an Messen. Du warst gerade in Busan, in Südkorea, das war ja auch die World of Coffee, und dann hast du da auch andere Cafés verkauft. Wie macht man das denn so? Also das ist jetzt in der zwei Meinungen. Das eine ist wirklich die persönliche Vorliebe und das andere ist dann das professionelle Evaluieren von Kaffees. Wie kannst du da so einfach damit verfahren? Fällt dir das einfach, so verschieden über Kaffees zu sprechen?
Also ich bringe schon einen wahnsinnig großen Anteil meiner Persönlichkeit mit in die Arbeit. Aber das ist auch das, was mich bei Annika und Thomas so fasziniert hat, ist, dass es halt schon eine sehr persönlich motivierte Arbeit ist. Meinen persönlichen Geschmack oder meine persönlichen Vorlieben, was Kaffee angeht, ich glaube, das spielt gar keine so große Rolle. Weil wenn du jetzt auf das reine Verkaufen abzielst, also ob es mir jetzt einfach fällt, Kaffees zu verkaufen, hinter denen ich persönlich stehe oder deren Geschmacksprofil ich eher beruflich betrachte, ist das gar nicht die entscheidende Frage, die ich mir stelle, sondern die entscheidende Frage ist halt immer, also ich muss ja nicht den Kaffee an sich verkaufen, sondern ich erzähle ja die Geschichte und transportiere die Geschichte des Produzenten. Und wenn es für den Produzenten Sinn macht, zum Beispiel den Kaffee als anaerobic aufzubereiten, dann ist es, habe ich ja viel eher die Perspektive des Produzenten im Auge. Will er das Volumen vielleicht erhöhen, weil er dann vielleicht seinen Kaffee selber exportieren kann und seine Kirschen nicht im regionalen Markt verkaufen muss und hinterher so einen viel größeren finanziellen Profit erzielt? Das ist es ja eigentlich. Also ich versuche, wenn ich Kaffees verkaufen, hört sich halt einfach, habe ich glaube ich so persönlich auch noch nie erzählt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt der perfekte Verkäufer bin. Ich kann das wahnsinnig gut einkaufen. Und dann versuche ich eigentlich, ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig für kleine Importeure, die sich darauf fokussiert haben, entweder eine transparente Form des Direct Trade zu betreiben oder halt auch großartig Kaffees nach Deutschland zu bringen, ist es ja keine Geschichten zu erzählen, die man selber ausschmückt oder verschnörkelt, sondern halt einfach irgendwie so einen Tatsachenbericht liefert. Dazu zählen halt Daten und Fakten und dann vor allem aber auch die persönlichen Perspektiven der einzelnen Produzenten. Man kann, es ist genauso wie in Europa auch, jeder Mensch ist so vielschichtig und hat so individuelle einzelne Historien, dass man nichts pauschalisieren kann. Und deswegen darf man auch im Vorfeld einfach nichts ausschließen. Also keine Form der Zusammenarbeit ausschließen, weil man das einfach, ich versuche es so zu nehmen, wie es ist. Und dann ist es letztendlich, das ist mir immer wichtig, wenn ich in den Ursprungsländern bin, völlig egal, ob es Ostafrika ist oder ein anderes Land, Ich versuche ja, die Potenziale in den Menschen zu erkennen und sie dabei zu unterstützen, weiterzuwachsen. Und das ist die eigentliche Frage, die ich mir stelle, wie das funktioniert und ob die Kaffees dann washed sind oder anaerobic, spielt eher eine untergeordnete Rolle.
Also vielleicht bist du ein schlechter Verkäufer für Kugelschreiber, aber ich glaube, du bist der perfekte Verkäufer für Spezialitätenkaffee, bei dem ja die Geschichte und die Herangehensweise, wie Kaffee eigentlich gemacht wurde, mehr als die Hälfte der Miete ist, also auf jeden Fall. Jetzt hast du es ein paar Mal gesagt, also du bist groß geworden in Äthiopien oder Äthiopien hat einen speziellen Platz so in deiner eigenen Biografie. Du warst aber auch in Kenia, jetzt bist du gerade aus Ruanda zurückgekommen. Also Ostafrika ist bei dir schon ein großes Thema. Kann man das so sagen, also dass diese drei Länder auch wirklich so deine Biografie mitbestimmen und Ostafrika einen speziellen Platz so bei dir einnehmen?
Das lässt sich auf jeden Fall so sagen. Ich bin persönlich, aber vor allem auch beruflich stark an Ostafrika interessiert und sehe dort vor Ort, ich habe ja gerade von Potenzialen gesprochen, wahnsinnig viel Potenzial, strukturell, aber auch individuell bei den Produzenten und wird halt wahnsinnig gerne noch mehr, in noch größeren Schritten bewegen. Im Vergleich dazu, ich bin wahnsinnig gerne in Kolumbien unterwegs. Ich war auch gerne in Honduras unterwegs. Aber jeder, der den Vergleich hat von Ostafrika zu Zentral-Südamerika, bekommt doch schon schnell den Eindruck, dass es halt einfach strukturell anders entwickelt ist, aber auch historisch anders gewachsen ist. Ich finde, dass man in Ostafrika, dazu zählen aber auch noch Länder wie Uganda und Tansania und auch noch weitere, die das Ungleichgewicht noch dringlicher ausgleichen müsste. Das ist für mich in Ostafrika spürbarer. Und was ich halt auch merke, ist, dass es halt einfach schwieriger wird. Es ist strukturell schwieriger und braucht daher ein anderes Maß an Zeit und auch Energie. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, so von der Erreichbarkeit der Kaffeeproduzenten, der Kooperativen, ist es ein bisschen schwieriger und ein bisschen undurchdringlicher in Ostafrika. Aber umso dringlicher, also für mich ist es, umso größer die Probleme, desto dringlicher ist irgendwie Handeln nötig. Ah. Wenn man das jetzt long story short.
Ja, undurchdringlich finde ich ein gutes Wort. Ich kann dir sagen, wie ich dazu stehe, wenn du mich fragst. Ich verlasse mich auf andere. Ich spreche Spanisch und bei uns im Team sprechen viele Spanisch und deswegen lag es auch schon ziemlich früh, lag es schon sehr nahe, dass wir uns nach Mittel- und Südamerika orientieren und so kam es dann ab. Wir kaufen zwar regelmäßig aus Kenia und Äthiopien Kaffees ein, dann aber auch aus Ruanda, aber alles über Kontakte. Und das sind in den meisten Fällen ähnliche oder die gleichen Kontakte über Jahre hinweg, aber es tut sich eben trotzdem sehr viel. Und irgendwann habe ich für mich persönlich die Entscheidung getroffen, es ist deutlich komplexer als das, wie ich Kaffee in Zentralamerika erfahre. Und hatte dann entschieden, meine Energie nach Zentralamerika zu lenken und weniger nach Ostafrika und haben deswegen auch Partnerschaften gesucht und jemanden, der uns da helfen kann. Und du hilfst uns jetzt ja auch da, also alles, was jetzt Kenia angeht und wahrscheinlich eben dann auch Äthiopien. Und ich weiß schon, das war es ja auch so Ursprung, warum wir gesagt haben, komm, wir müssen mal das so entzurren, wie eigentlich Kaffee in den erwähnten Ländern da funktioniert. Bevor wir aber da einsteigen, Sebastian, Stichwort Perspektive. Also man hört schon raus, dass es für dich nicht einfach ein Einkaufen, Verkaufen ist, sondern es ist ein sich auseinandersetzen in deiner Rolle als seine Rolle, wie heißt sie auf dem Papier, Sourcing und doch Sales oder wie, was ist so dein Jobtitel?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich müsste wahrscheinlich auch mal in meinen E-Mail-Anhang gucken. Ich glaube, da steht Sourcing und Sales letztendlich, ja, man muss den Kaffee natürlich verkaufen und irgendwie zusammenfassen. Ich bin diesbezüglich offen für Inspiration von außen, falls jemand für so eine Position im Nachgang des Podcasts irgendeine Idee hat.
Ja, Geschichten transportiere mit Kaffee als Medium. Also ihr seid aber ein kleineres Team, hast du schon ein paar Mal gesagt. Was heißt das? Was ist klein im Rohkaffee-Geschäft?
2,5 Menschen sind es momentan. Also Annika und Thomas sind die Gründer von Plot Coffee. Im operativen Geschäft sind das meine Kollegin Nastja und ich. Und der halbe, noch halbe wird aber bestimmt auch zum ganzen Mitarbeiter als Luis. Der macht momentan das Sourcing in Zentral- und Südamerika.
Okay, also seid ihr auch da so regional aufgestellt. Also, aber nochmals kurz einen Schritt zurück. Ich habe gesagt, man hört schon ein bisschen raus, wie du so tickst. Aber trotzdem, ich möchte dir, bevor wir in die Länder einsteigen, nochmals kurz die Möglichkeit geben zu sagen, hey, dieser Sebastian, wie tickt der so? Wie muss man Sebastian lesen, damit man dann die Ausführungen versteht, wenn es um Äthiopien, Kenia und Ruanda geht?
Ja, also es ist schon wichtig zu verstehen, dass meine Perspektive nicht die eines, ich würde mich nicht als Kaffeehändler bezeichnen, aber nicht eines klassischen Kaffeehändlers ist, sondern generell ist mir halt einfach schon wahnsinnig viel an Gerechtigkeit und auch an dem persönlichen und beruflichen Glück der Produzenten gelegen. Und ich glaube, aus dieser Perspektive macht auch wahnsinnig viel Sinn von, hoffentlich von dem, was ich sage. Und man kann aber auch ganz gut differenzieren. Also ich stelle mir halt schon Fragen, ob vielleicht so ein bisschen philosophischer Natur, wie es halt möglich ist, nicht nur diese kapitalistische Brille aufzuhaben, durch die es halt einfach um Wachstum und Profit geht, sondern halt einfach schon zu überlegen, wie kann das Gemeinwohl in den Communities, in der ländlichen Region, der Producer im Fokus stehen und was ist dazu nötig, welche Schritte sind dazu nötig, dieses Gemeinwohl zu verbessern. Also man muss letztendlich eine Wirtschaftlichkeit mit Gemeinwohlzielen verbinden. Das ist halt einfach wahnsinnig wichtig. Aber auf der anderen Seite, was mir jetzt halt einfach in dem Podcast, aber generell auch halt immer total wichtig ist, man kann schon sagen, im Kontext mit Kaffee hasse ich Romeo und Julia. Also ich bin kein großer Freund davon, romantische Geschichten zu erzählen, was Direct Trade alles Positives bewirkt, und dass wir am liebsten allen Produzenten die Hand geschüttelt haben und die Lieblingsfarbe der Produzenten können. Also ich will es nicht zu romantisch machen. Das ist das, was ich meinte mit, ich will es schon auch faktenbasiert transportieren, was in den Ursprungsländern passiert. Ich würde auch jedem misstrauen, der sagt, dass er den heiligen Gral des Direct Trades gefunden hat. Das wissen wir ja alle noch überhaupt gar nicht. Also wir sind ja natürlich schon davon überzeugt, was wir machen und vor allem auch, wie wir das machen. Also es ist ja immer ganz gut, wenn man ein Ziel hat. Ich glaube, dass man sich aber noch öfter die Frage stellen sollte, wie man zu diesem Ziel kommt. Dazu gehört es nicht nur Etikette, sondern wen lässt man daran teilhaben? Und wie verhält man sich halt einfach mit anderen Parteien auf diesem Weg? Aber keiner sieht ja die langfristigen Auswirkungen von dem, was wir jetzt gerade machen. Aber was halt auf jeden Fall feststeht, ist zum einen, dass das jetzige System oder ich sag mal, das Oldschool-Kaffee-Trading-System nicht funktioniert, dass wir andere und vor allem auch neue Antworten auf die immer gleichen und alten Probleme brauchen und auch suchen müssen. Und dementsprechend braucht es halt einfach auch vermehrt neue Ansätze, wie wir Direct Trades weiter ausleben können, vielleicht auch in die nächste Stufe heben können, begleiten können. Es ist halt wichtig, den Begriff Direct Trade mit neuen Antworten zu füllen, also nicht irgendwie den Status von vor 5 oder von vor 10 Jahren beizubehalten und denken, das war's jetzt, sondern permanent neue Antworten finden, überdenken, auch die eigenen Antworten überdenken vor allem, also nicht abschließend sich ausruhen auf einem bestimmten System, auf bestimmten Partnerschaften oder Finanzierungsstrukturen, den Begriff Direct Trade an sich halt einfach eher als einen Prozess zu verstehen. Und das mache ich halt einfach auch. Also ich sage ja nicht, dass unser jetziger Stand, unsere Zusammenarbeit in Äthiopien, Kenia oder auch irgendwie Kolumbien die beste ist oder die finale Antwort darauf ist, sondern wir versuchen es ja eigentlich jede Saison, jede Ernte, jedes Jahr besser zu machen als im Vorjahr. Und ich glaube, davon sollte Direct Trade eigentlich leben und so sollte Direct Trade sich eigentlich weiterentwickeln von Jahr zu Jahr. Wir leisten unseren Teil dazu in bestimmten Ländern und andere Parteien, andere Unternehmen leisten halt auch einen Teil dazu. Aber es ist halt wichtig, weiterzukommen und vor allem neue Antworten zu finden.
Neue Antworten finden, aber vor allem auch mal definieren. Das Problem an dem Begriff, also mein persönliches Problem, das ich habe mit dem Begriff, ist, dass er ja wenig definiert ist. Also es gibt eine Ursprungsdefinition, es gibt ein paar Ursprungsplayer, das kommt aus den USA. Es gibt die Röstereien, die heute, ich weiß nicht, ob das mehr im Ursprungsgedanken ist, also was damals Stumptown, Intelligentsia, Blue Bottle gemacht haben, so. Also wirklich direkt eigentlich mit Produzenten zu verhandeln. Und ich weiß nicht, ob sie das integriert haben, ja selber sogar dann auch den Import zu machen oder auf Mittelsmänner zu setzen. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls diese direkte Verhandlungsbasis, das hat sich wahrscheinlich durchgezogen. Aber der Begriff hat sich dann doch eben so, ist immer fetter geworden. Und durch dieses Fetterwerden wurde er weniger präzise. Und so lese ich heute oftmals Direct Trade, bei dem ich sagen muss, ja, ich glaube, das hat ein bisschen wenig mit der Ursprungsbedeutung zu tun. Aber du sagst, hey, da muss ich auch wandeln. Und trotzdem lese ich dann ziemlich wenig, wie der sich neu definiert hat. Wir haben uns für uns dann entschieden, dass wir den Begriff gar nicht nehmen, sondern einfach das beschreiben, was wir tun. Und dann kann man selber definieren, ob das jetzt direkt oder weniger direkt ist. Aber ich sehe schon, es ist gut, das mal kurz von dir zu hören, wie du denkst. Und ich schlage vor, wir tauchen mal so in die nach Ostafrika ein. Und ich würde dich aber auch immer wieder fragen, hey, was ist jetzt, sagen wir in Kenia, da euer Ansatz, wie du gesagt hast, da jetzt die Beziehung zu verbessern? Oder wie geht man da eigentlich ran?
Ja, ja, klingt gut. Bitte.
Kenia, warum fällt es uns so leicht, in einem Blindcupping die Kaffees aus Kenia zu erahnen, rauszuschmecken?
Ja, das ist ja wirklich eine schöne, oder eine der schönsten ersten Erkenntnisse für Leute, die halt Blindcuppings machen, dass man wenigstens einige der Kaffees immer wieder entdeckt oder zumindest immer schnell sagen kann, dass der Kaffee aus Kenia kommt, eben aufgrund des sehr starken Charakters kenianischer Kaffees. Letztendlich ist das immer ein Zusammenspiel wie bei vielen anderen Varietäten oder auch Ursprungsländern, dass natürlich alles beim Boden anfängt. Die starke Mineralisierung, gerade so um den Mount Kenya herum, wo man diese intensiv roten Böden hat, diese Vulkanböden, das geht natürlich zum einen über in die Kaffeepflanzen, in die Struktur, aber auch einfach in die Geschmacksbildung in den Kirschen. Dann sind es halt die sehr charaktergebenden Varietäten. Alles angefangen mit den SL28 und 34 Varietäten. Dann kam ja Ruiru 11 dazu und Batian als letzte Varietät. Oft anzutreffen sind natürlich jetzt ganzheitliche Blends. Auf den meisten Farmen wächst ein bunter Blumenstrauß dieser Varietäten. Und ganz klar geschmacksgebend war die sehr unike Art des Processings. Also durch ein Überladen der Factories, der Washing Stations, ist aus dieser Not heraus eine Art der Aufbereitung oder des Pre-Washings entstanden. Und das ist natürlich so, bin ich mir zumindest nicht sicher, wiederzufinden in anderen Ländern. Vielleicht macht man es mittlerweile gezielt, das ist aus einer Not heraus geboren. Und das hinterlässt natürlich einen sehr bestimmten Eigengeschmack. Dieses Zusammenspiel ist letztendlich der Grund für das sehr typische kenianische Geschmacksprofil, das sich aber auch weiterentwickelt gerade.
Factories, du hast es genannt. Lass uns mal kurz so die Nomenklatur erklären. Also in Kenia funktionieren ja einige Dinge anders, aber auch die Benennung. Was ist eine Factory?
Eine Factory ist wie eine Washing Station, ein zentraler Sammelpunkt der Kirschen.
Wem gehört die? Ist das privat oder sind das auch Kooperativen oder kann das beides sein?
Es kann beides sein. Die meisten Factories des Landes sind in kooperativen Besitz, wobei es in Kenia aber auch Single Estate Farmer gibt, denen dann in der Regel, wenn die ein bisschen größer sind, die komplette Wertschöpfungskette gehört. Also vom Land, von den Kirschen, bis zum exportfähigen Kaffee behalten sie alles in den eigenen Händen. Die Regel sieht aber anders aus. Es gibt Produzenten, die besitzen einen halben Hektar, einen Hektar Land sammeln dann oder pflücken über mehrere Wochen hinweg während der Erntephase ihre Kirschen und bringen diese dann zur Factory und werden je nach Volumen oder Gewicht dann halt für die Kirschen oder auch für die Qualität der gepflückten Kirschen bezahlt. Und diese Factories sind in der Regel im Besitz der Kooperativen. Also mehrere Factories schließen sich zusammen zu einer Kooperative.
Jetzt gehen wir einen Schritt zurück und du hast gesagt, aus der Not geboren war eigentlich dieser Prozess von doppelt gewaschen in Anführungs- und Schlusszeichen. Was war die Not und wie hat sich das entwickelt?
Also noch vor, boah, das muss ich jetzt ungefähr sagen, bin ich mir nicht 100%ig sicher. Ich glaube, das Kaffeevolumen, das Exportvolumen hat sich in den letzten 15 Jahren, ich glaube, halbiert. Also sie hatten irgendwie ungefähr, als ich angefangen habe mit Kaffee, noch ein bisschen länger, eine andere Situation. Das heißt, es gab einfach ein anderes Volumen, das tagtäglich zu diesen Factories, zu den Washing Stations gebracht wurde. Und jetzt hat man natürlich gerade in Form der Kirschen, wenn sie halt nicht sofort gepulpt werden können, ein enorm hohes Risiko der Überfermentierung, ungezielte Schimmelbildung, es entstehen Geschmacksprofile, die dann eher als nur noch als Defekte wahrzunehmen sind. Das heißt, man musste auf eine möglichst schnelle Art und Weise versuchen, das Leben, die Aktivität der Mikroben in den Kaffeekirschen und auf den Kaffeekirschen zu reduzieren. Und deswegen, das funktioniert am besten, indem man die Temperatur reguliert, indem man sie abkühlt. Und das hat man in Kenia halt in Wasserbecken gemacht. Das heißt, sie wurden quasi vorgewaschen, bevor sie überhaupt gepulpt wurden und dann als Washed Coffees weiterverarbeitet werden. So, und das verändert natürlich die komplette, das komplette Processing, die komplette Fermentierung und auch die Ausgangslage dieser Kaffees. Dann im Laufe der Zeit, als halt das Exportvolumen allmählich abebbte oder weniger wurde, war dieser Schritt nicht mehr nötig. Das heißt, als Produzent gibt es natürlich auch dort verschiedene Perspektiven. Ich kann einmal die Qualität und damit natürlich auch den Verkaufspreis im Fokus haben. Ich kann natürlich aber auch die Effektivität einer Washing Station beobachten. Also wie kann ich dort Prozesse optimieren? Also das kennen wir ja auch. Wir wollen dann halt einfach größere Maschinen kaufen, die vielleicht in kürzerer Zeit eine höhere Stückzahl produzieren können. Oder wir wollen vielleicht sogar Produktionsschritte auslassen, um so halt einfach die Kosten zu reduzieren. Und das ist ja nur fair und das passiert halt auch auf den Factories. Das heißt, man hat sich dann gesagt, vom Volumen her brauchen wir diese Vorwäsche überhaupt gar nicht mehr, dieses Double Washing. Wir können sofort ins Pulping einsteigen. Und was natürlich dort in den ersten Jahren niemand bedacht hat, ist, dass sich halt durch diesen Fakt die komplette Art des Processings verändert und halt ein anderes finales Produkt entsteht. Und dadurch ist dieser eigentlich schöne und charakterstarke Geschmack so ein bisschen verloren gegangen. Also ich denke, lass mich da aber auch gerne korrigieren, ich denke mal schon, dass Varietät und Art der Aufbereitung so die beiden Hauptfaktoren für den Geschmack des Kaffees sind. Und wenn man jetzt die Art der Aufbereitung verändert, verändert man natürlich auch das Tassenprofil. Das ist halt zum einen ein Grund, weil ich diese Frage auch öfter höre, warum schmecken kenianische Kaffees mittlerweile anders? Also Processing ändert sich.
Mittlerweile heißt so, als wie vor 10 Jahren.
Genau, also ich halte es nicht für wahnsinnig ergiebig, alten Geschmacksideen hinterherzujagen, sondern man sollte sich, glaube ich, eher ein bisschen locker machen und entspannen und gucken, was da kommt, weil man so, glaube ich, auch offener für Perspektiven der Produzenten ist. Manches macht dann halt einfach irgendwie ein bisschen Sinn. Genau, und ich weiß noch, meine ersten kenianischen Kaffees, die waren 100%ig aus Nyeri oder Kirinyaga, das sind ja so die klassischen Regionen. Schwarze Johannisbeere, wahnsinnig hohe, intensive Säuren. Man hat halt so ein bisschen diesen Phosphoric Acid Charakter. Und diese Kaffees gibt es immer noch. Und die haben sich natürlich aber auch aufgrund verschiedener Tatsachen ein bisschen verändert. Zum einen kann es halt das Processing sein.
Die gibt es immer noch. Und können wir jetzt, aufgrund dessen, was du gesagt hast, auch sagen, die gibt es da noch, wo noch viele Kirschen zur Factory kommen? Oder die gibt es da noch, wo eine Factory genau weiß, okay, ich habe eine Käuferschaft für genau dieses Profil, das wir vor plus minus 10 Jahren hatten. Also mit, wie sagt man, Double Soaking. Also mit Kirschen ins Wasser kippen, entpulpen, Unterwasserfermentation und nochmals waschen.
Also die gibt es immer noch, weil es die Farm ja auch immer noch gibt und die gleichen Kirschen ja auch immer noch geerntet werden. Ich glaube, der Fakt, dass mittlerweile Ruiru 1-1 und Batian Einzug in den Gesamtblend der Farm erfahren haben, wird überschätzt. Das hat schon seinen Anteil. Ich glaube aber, dass das Processing einen größeren Anteil hat. Das heißt, wenn ich jetzt nach Nyeri in bestimmte Subdistricts fahre, finde ich diese Kaffees noch. Wenn ich nach Kirinyaga fahre, wahrscheinlich sogar noch eher. Das ist für mich eher so die Region, wo es halt so diese ganz prototyp kenianischen Blackcurrant-Kaffees gibt, findet man sie immer noch. Und was halt passiert, dadurch, dass sich die Specialty-Coffee-Welt auf diese beiden Distrikte so fokussiert hat, nehmen sie auch natürlich nur diese Geschmacksprofile wahr. Mittlerweile gibt es aber auch Specialty-Coffee-Produzenten aus anderen Districts. Und das ist genauso wie in Costa Rica oder wie in Nicaragua, anderer District, andere Art des Processings, kulturell oder historisch gewachsen, anderes Geschmacksprofil. Von daher ist das eigentlich eher meine Perspektive, dass es ja spannend ist, auch was anderes in Kenia zu entdecken. Ist doch toll, wenn man nicht immer nur den ewig gleichen Kaffee hat.
Also ich kann nur kurz sagen, meine erste Ursprungsreise war in Kenia. Und ich habe genau das gesagt, was du jetzt gesagt hast. Also ich war da und wir waren auch in einer Factory. Rund um Nyeri war das. Dann hatten wir einen Kaffee auf dem Tisch. Wir hatten genau diese schwarze Johannisbeer-Bomber-Kaffees, aber wir hatten auch was total so Orangiges. Und dann dachte ich, oh wow, kann Kaffee so schmecken? Und sie so, ja klar, aber ihr Europäer kauft das halt nicht, das geht in die USA. Und das war so mein erster Moment, aha, es gibt also verschiedene kenianische Profile, so wie es verschiedene, aktuell im Anlass, italienische Espressi gibt, aber es gibt einfach wirklich verschiedene Profile. Wenn du das jetzt so siehst, kannst du das noch kurz zuordnen? Also wir reden nicht von einem kenianischen Profil, aber wenn du jetzt die Regionen so kurz mal abstecken müsstest, wo findet man noch so das, was wir in Anführungs- und Schlusszeichen als klassisches kenianisches Profil bezeichnen würden? Und wo sagst du, hey, da hat sich enorm viel getan in irgendwelche Richtung, vielleicht in etwas noch Interessanteres oder Neues, Komplexes oder in einer Abschwächung? Wie sind da die Regionen?
Also, ich würde als allererstes wahrscheinlich in Kirinyaga suchen, um dieses Profil zu finden.
Das
Die sind
Klassische.
in meiner Wahrnehmung, genau in meiner Wahrnehmung, sind die im Vergleich zu Nyeri, dem anderen Prototyp-District, ein bisschen bäriger, ein bisschen wuchtiger. Man findet vermehrt eher so diesen Blue Currant-Charakter. Viele Kaffees aus Nyeri finde ich gefühlt ein bisschen heller von den Farbtönen her. Also, da findet man auch oft Orangennoten, florale Noten, Grünteenoten. Jetzt will das nicht pauschalisieren, aber es ist ungefähr so, wie ich es abgespeichert habe nach meinem letzten Besuch. Also auf dem Blind Cupping, ich habe da irgendwie, boah, wie viel waren das? 170, 180 Kaffees in Kenia probiert und hatte danach einen ganz guten Überblick. Also das sind schon die Regionen, wenn man wirklich was Klassisches haben will. Da gibt es aber auch andere Regionen. Machakos zum Beispiel hat einfach eher ein bisschen dunklere Töne, ein bisschen lower in der Säure. Das finde ich eine ganz spannende Region. Dann gibt es ja quasi Regionen zu Uganda hin. Also gibt es einen anderen Berg, Mount Elgon, finde ich persönlich auch sehr spannend. Da kann man auch mal die Augen aufhalten, ob man nicht irgendwie mal einen komplett neuen Kenianer ins Profil nehmen möchte, ins Portfolio nehmen möchte. Ich glaube, das finde ich spannend.
Wenn wir uns Kenia oder kenianische Kaffees so sensorisch nähern, war das jetzt ein guter Überblick. Wenn wir uns aber auf der Strukturebene nähern, dann sehen wir, okay, also wir haben, du hast es selber gesagt, es gibt Estates, also das sind privates Eigentum. Es gibt Kooperativen, die sich aus vielen kleinen Produzenten zusammensetzen. Dann gibt es Factories und viele Factories zusammen können dann auch eine Kooperative bilden. Ja, das ist ein großes Thema, aber komm, wir fangen mal an mit Estate. Denn ein Estate, korrigiere mich, wenn das anders ist, als in Zentralamerika, aber eine Fazenda oder eine Hacienda oder ein Estate sind meistens private, großes Land, wie gesagt, großes Land. Das war im Privatbesitz und das kommt aus der Geschichte heraus. Und das waren meistens, waren die Kolonialherren, die das besitzt haben und das dann irgendwelchen Lokalen dann mal übergeben haben. Also gibt es viele Geschichten in Guatemala, in Mexiko. Wie ist das in Kenia? Kann ich davon ausgehen, wenn ich sehe, aha, es ist ein Estate, dass das mal irgendwo in britischer Hand war?
Also man merkt nicht nur im Kaffee, sondern auch in anderen Gesellschaftsbereichen schon den starken Einfluss und diese lange Kolonialzeit. Von daher wäre das nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht 100%ig, aber diese gleichen Geschichten gibt es auch in Kenia. Ich glaube, was halt einfach wichtig ist, das habe ich ja auch im Einstieg gesagt, dass ich versuche, jetzt in Bezug auf Kenia, aber auch anderen Ursprungsländern, nicht meine vorgefestigte Meinung mit ins Land zu nehmen und zum Beispiel zu sagen, wir arbeiten nur mit Kooperativen zusammen, weil das in der Theorie her der bessere Ansatz ist. Ich glaube, also dann wird es für mich schon wieder zu sehr zu einem Marketing-Tool verkommen, weil es in wahnsinnig vielen Ländern auch Estate-Farmer gibt, Single-Farmer gibt, die super Motivation haben, die die Communities mit einbinden, die Infrastruktur vor Ort aufbauen. Das ist das, was ich meine, wenn man sagt, man muss halt wirklich die individuellen Fälle für sich betrachten und die Menschen erstmal kennenlernen und auch deren Strukturen besser verstehen. Wenn es jetzt um Kenia geht, arbeiten wir nur mit Kooperativen zusammen. Nicht aus Überzeugung, sondern weil es für uns in Kenia strukturell Sinn macht und wir das Gefühl haben, dass wir in Kenia so mehr bewirken können.
Weil ihr so mehrere Produzenten da ins Boot holen könnt oder durch euren Kaffeekauf einfach mehrere Produzenten erreicht, weil es kleinteiliger ist und weil mehrere Produzenten das gleiche Volumen bringen wie, sagen wir, eine größere Farm. Also ein Estate kann, da kann alles passieren. Du hast gesagt, die können bis zur Exportlizenz auch selber exportieren. Also da kann die ganze Wertschöpfung auf kleinem Rahmen passieren. Jetzt, wo spielt denn da die Börse rein? Die kenianische Kaffeebörse. Das ist ja, da hat sich auch einiges getan in den letzten 10 Jahren. Aber ist es immer noch so, dass jeder Kaffee, der Kenia verlässt, einmal über die Börse da gehandelt werden muss?
Das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber an diesem Punkt können wir natürlich auch mal die großen Probleme der letzten Jahre eigentlich auch, also für uns in Kenia irgendwie beschreiben und was eigentlich so die Herausforderung war
Wir enden
in
bei der
Kenia.
Börse. Machen wir es so. Du gehst in die
Wir können auch.
gehst in die Probleme herein und endest mit der Börse.
Ja, wir können das genauso machen gerne.
Also, dann
Wenn du
machen
willst. Genau, ich kann auch nochmal, weil wir gerade bei Kooperativen, Single Estate Farmern waren. Also ein großer Vorteil einfach für eine kooperativen Arbeit ist natürlich, dass es im Vergleich zu Estate Farmern keine vertikale, sondern eine horizontale Integration gibt und dadurch natürlich allen Produzenten es möglich ist, am weltweiten Kaffeemarkt teilzunehmen, ihre Kaffees an den weltweiten Kaffeemarkt zu verkaufen und letztendlich. Also durch diese Bündelung in Kooperativen sind ja ganz andere Verbindungen zu Käufern oder halt einfach auch Qualitäten möglich. Und dann gibt es natürlich auch noch wahnsinnig viele Nachteile. Aber diese Vorteile der Partizipation findet man sowohl in der Kooperative als auch bei Estate Farmern. Kooperativen können natürlich aber auch wahnsinnig schlecht gemanagt sein, super ineffizient, intransparent. Das ist halt nur das nochmal, um einfach nochmal mit bisschen Nachdruck, das zu unterstreichen, dass beides Sinn machen kann. Man muss es individuell betrachten. So, und für uns war es all die Jahre wirklich schwierig, unsere Art des Kaffeehandelns überhaupt mit dem kenianischen Markt zu vereinbaren, weil diese direkten Beziehungen zu den Produzenten waren, oder auch zu den Kooperativen wahnsinnig schwierig möglich waren, aufgrund dieser strukturellen Organisation. Also in Kenia gibt es eigentlich ein 2023 und ein vor 2023, also ab und vorher. Das große Problem all dieser Jahre, und wir haben auch wirklich ab und zu mal überlegt, ob wir fortfahren mit der kenianischen Zusammenarbeit oder eben nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war wirklich nicht einfach. Jetzt bin ich sehr froh darüber, dass wir uns einige Male dafür entschieden haben, weil jetzt, wenn man es Direct Trade nennen möchte oder halt einfach nicht. Aber dieser Kaffeeeinkauf mit dem größtmöglichen Impact in Kenia möglich ist. Ein großes Problem der Jahre vor 23 war halt, dass man in Kenia drei Lizenzen erwerben konnte. Nämlich zum einen die Market Agent Lizenz, eine Dry Milling Lizenz oder eine Export Lizenz. Und in der Regel wurden diese drei Lizenzen von einem gleichen multinationalen Konzern gehalten, dann halt aufgegliedert in verschiedene Tochterunternehmen. der Market Agent, das war die eigentliche, Bottleneck in dieser Struktur, war quasi dafür verantwortlich, den Kaffee von der Factory aus zu übernehmen. Also er hat den nicht gekauft, aber er hat die Verantwortlichkeit für diesen Kaffee übernommen und hat den halt verkauft. Dazu sei nochmal zu sagen, dass es im ganzen Land in der Warnung 5 Market Agent Lizenzen gab. Sprich, 5 Lizenzen, Personen, eigentlich aber Unternehmen, waren dafür verantwortlich, die Kaffees aller Produzenten zu vermarkten. Die Vermarktung sah in der Regel so aus, dass der Kaffee an der Börse angeboten wurde zu einem Preis und konnte dann dort quasi auktioniert werden. Und dieser Market Agent hatte aber letztendlich auch die Verantwortung dafür, wenn der Kaffee dann verkauft wurde zu den vereinbarten Konditionen, ihn millen zu lassen. Das heißt, er konnte die Dry Milling Operations selber kontaktieren, konnte sich aussuchen, mit wem er dort zusammenarbeitet, hat den Kaffee dann halt verkauft, in der Regel an Exporteure, hat für den Verkauf eine Börsen- oder Verkaufskommission bekommen. Das war seine eigene Fee sozusagen. Und hat in der Off-Season die Zusammenarbeit mit den Factories, also somit auch mit den Produzenten, koordiniert oder auch intensiviert. Nochmal zu dem eigentlichen Verkauf. Das ist wirklich nur vereinfacht, aber trotzdem erklärt es die Struktur ganz gut. Eigentlich hat ein Mutterkonzern als Market Agent den Kaffee übernommen an der Factory, hat dann in dem gleichen Mutterkonzern ein Dry Milling beauftragt und hat dann im letzten Schritt im gleichen Konzern den Kaffee verkauft an einen Exporteur. Also das war letztendlich vertikale Integration, führt oft zu Effizienz, führt aber auch zu einem sehr spitzen Fokus, der in der Regel die Gewinnoptimierung innehat. Und innerhalb dieser Wertschöpfungskette war schon klar zu erkennen, dass die Partie als Exporteur der eigentlich gewinnbringende Part in dieser Wertschöpfungskette ist. Also dort wird der eigentliche Profit gemacht.
Also lass uns das noch kurz durchkonjugieren. Wir haben eine Kooperative X, so, und die bringt die Kirschen zu der Factory. Und vielleicht ist die Factory im Besitz der Kooperative. Und von da an kommt der Market Agent. Mhm. Und der bringt das weiter zur Börse oder sagt, hey, ich habe hier einen Lot von Kooperative X. Er findet einen Käufer, der bringt das weiter zur Dry Milling, zum Dry Milling Agent, ist vielleicht die Schwesterfirma und bringt es dann noch weiter bis zur Exportlizenz. Also innerhalb Kenia selber war bis zu der Zeit, du kannst sagen, wann es dann gewechselt hat, aber sagen wir das Anführungsschlusszeichen klassische System, dass es da mindestens 4 bis 5 Umwandlungsschritte gab, also so in Sachen auch Wertzuwachs, von dem Moment, dass der Kaffee geerntet wurde, bis er überhaupt in den Export kam. Also auch verschiedene Besitztypen.
Das kann man fast so sagen. Also letztendlich die Gewinnsteigerung passiert immer, egal wer welche Lizenz behält, also für exportierfähigen Rohkaffee erziele ich immer einen höheren Gewinn als für die eigentlichen Kirschen, die ich einkaufe auf der Washing Station. Und der Besitz wechselte eigentlich nicht, weil ja alles gehalten wurde vom gleichen Konzern. Also eher quasi der scheinbare Besitz wechselte von dem Market Agent hin zum Exporteur. So, aber das ist natürlich, also zum einen muss man sagen, dass Kenia ein sehr transparentes Kaffeesystem ist. Dadurch, dass alles über die Börse verkauft wurde und auch immer noch was verkauft wird, wird halt alles festgehalten. Also alle Partien, alle Infos über die Partien, wer verkauft zu welchem Preis, das ist halt sehr einsichtig. Das heißt, es macht den Markt auch vergleichbar. Das sehe ich auch als Benefit für die Produzenten. Der große Nachteil in der Vergangenheit war aber, dass die Produzenten in Form von Kooperativen nie ein Feedback zu ihren Kaffees bekommen haben. Das heißt, sie haben erstens, konnten sie nicht frei darüber verfügen, wie hoch ist denn jetzt der eigentliche Verkaufspreis. Sie konnten nicht über die Milling-Partner entscheiden. Sie hatten keinen Kontakt zum Importeur, zum eigentlichen Käufer des Kaffees. Und sie haben auch nie Feedback über die Qualität ihrer Kaffees bekommen. Das heißt, ab
also
dem Moment...
Es gab Transparenz, aber nur in eine Richtung. Also nur downstream, aber nicht upstream.
Ja, genau. Also es gab letztendlich ab dem Zeitpunkt der Überlieferung oder sagen wir ab dem Trocknen, ab der fertigen Trocknung auf den Washing Stations keinen Bezug mehr zu den Kaffees. Und das ist natürlich, wenn man daran interessiert ist, nachhaltigen Impact zu generieren, auf Seiten der Produzenten, nahezu unmöglich, weil es halt einfach nicht möglich war, direkt mit den Kooperativen zusammenzuarbeiten. Und das wurde halt über locker ein Jahrzehnt versucht zu verändern, dieses System, aufgehalten durch diverse Widrigkeiten. Dazu gab es 2016 in Kenia den ersten Think Tank, gespickt mit Mitgliedern aus dem Agrarministerium, aus der Regierung, Kooperativen, von allen Playern der Wertschöpfungskette gab es einen Think Tank, aber mit dem Fokus, die Situation der Produzenten zu verbessern. Weil man muss natürlich sagen, wenn ein Exportvolumen derartig zurückgeht, kann das mehrere Ursachen haben. Das kann natürlich klimatischer Natur sein. Es kann aber auch daran liegen, und das ist einfach in Kenia auch ein großer Effekt, dass es halt weniger Kaffeeproduzenten gibt. Also es gibt wenig Länder, meiner Meinung nach, in denen Produzenten so alt sind wie in Kenia. Finde ich unheimlich alt. Die jungen Generationen hauen alle ab. Die gehen nach Nairobi, suchen sich andere Berufe, gehen ins Ausland, studieren. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, auch die jüngeren Generationen an dieses Thema heranzuführen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn sie halt einfach merken, dass sie überhaupt gar keine Benefits, dass sie gar nicht partizipieren können an dieser Wertschöpfungskette. Und da jedes Land oder fast jedes Land ein großes Interesse daran hat, das Exportvolumen zu erhöhen, um so halt einfach Devisenkonten zu füllen, um so halt andere Dinge importieren zu können, ist es natürlich auch im Sinne der Regierung und der Produzenten, dieses System, das absolut in die falsche Richtung läuft, zu verändern. Da gab es 2016, wie gesagt, den Think Tank. Es gab dazu einen offiziellen Report, was geändert werden müsste, welche Regularien implementiert werden müssen, um halt eine neue Struktur zu schaffen. Dann wurde es im Jahr 2019 versucht, zu implementieren. Das ist leider gescheitert aus.
Was wurde da genau versucht? Was waren die Änderungen 2019?
Es wurde versucht, die Struktur und das Erwerben dieser Lizenzen zu verändern. Also wer bekommt unter welchen Bedingungen eine dieser drei Lizenzen? Das wurde 2019 das erste Mal versucht. Es hat sich dann aber leider noch ein paar Jahre hingezogen, nämlich bis zum, war das Juni oder Juli letzten Jahres, also 2023, wo diese Regularien umgesetzt wurden. Und jetzt ist es, deswegen habe ich auch gesagt, deswegen macht es jetzt mittlerweile wirklich Spaß, über Impact in den Kooperativen nachzudenken, ist halt eine andere Struktur entstanden, die halt besagt, erstens, es gibt keine Market Agents mehr. Also es gibt keine fünf Lizenzen, es gibt keine Bündelung aller Verantwortung und auch aller Power über die Entscheidung und der Preisgestaltung gelagert bei fünf Unternehmen oder bei so wenig Lizenzinhabern. Und es ist halt nicht möglich für private Unternehmen, Kaffees, die durch Kooperativen oder auch Single Farmer produziert wurden, zu verkaufen, also an die Börse zu bringen. Sprich, und das ist einer der entscheidendsten Vorteile, diese Lizenz als Market Agent ist gekippt. Dafür gibt es natürlich einen Ersatz. Mittlerweile kann man sich eine Lizenz als Broker erwerben. Diese Lizenz ist aber nicht mit enorm hohen finanziellen Aufwand wie zuvor verbunden, sondern ist mehr oder weniger ein normaler Gang zur Behörde, beansprucht eine Bearbeitungsgebühr. Aber dementsprechend gibt es halt ist Low and Low Barrier License. Und es ist halt nur möglich, diese Lizenz zu erwerben, wenn man selber Kaffee produziert oder Teil einer Kooperative ist. Und das ist halt der entscheidende Vorteil, dass wir diese Power umschichten von Privatunternehmen hin zu den eigentlichen Besitzern des Kaffees.
Also das heißt, heute, also seit knapp einem Jahr, können Kooperativen selber ihre Lots an die Börse bringen und können danach auch selbst bestimmen, wo der Kaffee geschält und sortiert werden soll. Oder machen das
Genau.
sogar auch in Eigenregie, je nachdem.
Es gibt immer noch zentrale und auch 100% in Produzentenhand gelegene Dry Mills. Es gibt aber auch in den einzelnen Societies auch Dry Mills, die verfügen über kleinere Maschinen, die aber genauso professionell und genauso effizient laufen. Der entscheidende Fakt ist, dass die Kooperativen selber ihre Partner aussuchen können und vor allem auch selber über die Konditionen verhandeln können. Zu welchem Preis, in welcher Zeit, wie groß oder wie klein ist das Lot, das halt geschält und auch sortiert werden muss.
Also das ist eine Revolution in Kenia.
Das würde ich schon so betiteln, ja, also Revolution, genial.
Ja, aber es bricht ja mit allem. Also was du vorhin gesagt hast, du hast gesagt, hey, es funktioniert, weil es mega effizient war und es war total vertikal integriert, aber es waren eigentlich nur 5 Player. Und wenn die 5 Player weg sind, also die nicht die Tür öffnen, sondern es waren eigentlich die Türschließer, dann existiert, also dann, ja, dann entsteht da ja wahrscheinlich gerade ganz viel Neues. Das wäre dann eben da, wo du sagst, hey, jetzt macht es Spaß. Was macht jetzt Spaß so mit eurem Ansatz und eurem Verständnis von Direct Trade? Wo wollt ihr jetzt da reingehen? Wie möchtet ihr da arbeiten?
Also es gibt natürlich auch zu dieser neuen Struktur natürlich vermehrte Stimmen von halt Multinationals, die das Ganze natürlich kritisieren. Ich kann das auch gerne nochmal irgendwie
Ja, mach
kurz.
doch da gerne mal weiter, ja.
Ja, also diese Market Agents hatten ja auch Aufgaben in der Off-Season, also nach der Ernte oder auch vor der Ernte, was zum Beispiel. Damit rühmen sich immer wahnsinnig viele Leute mit der Bereitstellung von Fertilizern und irgendwie Fungizids, mit Arbeit auf der Farm, durch Unterstützung von irgendwie Agronomen und auch durch die Bereitstellung von Finanzmitteln, von Krediten. Das sind ja irgendwie immer so diese drei angeblichen Benefits. Aber wenn man das halt mal irgendwie aufbricht, lässt sich das doch relativ schnell ersetzen durch staatliche Programme, wie jetzt zum Beispiel. Also es gibt in Bezug auf Fertilizer, es gibt subventionierte Dünger, die kosten 50% des eigentlichen Marktpreises. Das heißt, sie sind auch sehr gut erreichbar für die Produzenten. Es gibt auch staatliche Programme, wo Agronomen auf die Farm kommen, über Off-Seasons, über Pflege, Dünger, Kompost, Art der Ernte sprechen. Jetzt ist natürlich so ein kleines Vakuum entstanden, weil dieses Know-how und auch dieser Support oft die Market Agents, also oft Multinationals, übernommen haben. Jetzt ist halt so eine Art luftleerer Raum, der wahnsinnig schnell gefüllt wurde. Aber es ist natürlich klar und auch verständlich, dass es jetzt erstmal ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr braucht, bis neue Player in dieses Spiel kommen, die aber genau diesen neuen Ansatz eben unterstützen. So, und ein großer Kritikpunkt, sehr oft, vor allem aber auch in Kenia, ist für mich die Bereitstellung von Finanzmitteln. Damit rühmen sich ja auch viele, viele Privatunternehmen. Das ist natürlich für Produzenten einfach, einen Kredit über einen bestehenden Partner, über den Market Agent zu nehmen. Aber damit begeben sich natürlich die Produzenten in einen niemals endenden Teufelskreis. Als Beispiel, ich nehme, weil ich Geld brauche als Produzent oder auch als Kooperative, einen Kredit auf vor der Saison, weil ich halt bestimmte Dinge bezahlen muss. Ich brauche meine Betriebsmittel. Die Betriebsmittel werden dann übrigens auch verkauft vom gleichen Kreditgeber. Ich brauche vielleicht neue Maschinen. Ich muss meine Infrastruktur optimieren. Und vor allem muss ich halt auch meine Mitarbeiter bezahlen. Sprich, ich brauche, bevor ich meinen Kaffee verkauft habe, schon Kapital. Das Kapital leihe ich mir entweder bei einer Bank oder halt bei einer Kaffeebank. In dem Falle bei dem Market Agent. So, diese Kredite sind aber wahnsinnig hoch verzinst. Also das fängt es halt an bei 15, 16% und geht in der Regel hoch bis 25%. Das hat halt den großen Nachteil, dass ich am Ende der Saison, wenn ich mein eigentliches Cash bekomme, natürlich auch meine Kredite bedienen muss und durch diese wahnsinnig hoch verzinsten Kredite ein größer oder wenn nicht sogar der Gesamtteil meines Profits aufgefressen wird. Das heißt, am Ende der Saison stehe ich eigentlich mit nichts da. Und was passiert? Ich muss halt wieder zu einer Kaffeebank gehen und mir einen neuen Kredit leihen. Das heißt, dieses scheinbare Nebengeschäft von großen Kaffeekonzernen Geld zu verleihen, ist in Wahrheit ein Kern ihres Geschäftes. Also das ist tatsächlich ein Geschäftsmodell, um natürlich auch Kaffeeproduzenten an sich zu binden.
Aber wer jetzt auch immer die Lücke füllen wird, da muss ich kurz nachhaken, glaubst du, die Kredite, die haben da weniger Zinsen?
Also das ist ja auch, geht zu dem Punkt, neue Antworten auf alte Probleme oder alte Fragen zu finden. Ich finde den Ansatz in Kenia sehr spannend, weil es dort halt einen staatlichen Fonds gibt, einen sogenannten revolvierenden Fonds, also sich einen immer finanziell erneuernden Fonds, der niemals abebbt, aus dem die Produzenten Kredite nehmen können. Nicht ein, sie können auch ihre eigenen Kredite stückeln, also immer nach dem, was sie dann eigentlich wirklich brauchen. Und nur mal ein Beispiel, warum dieser Fonds so sinnvoll ist. Ich kann mir als Produzent ein Upfront-Payment von 40 Schilling pro Kilo leihen. Das sind 30 Cent, Eurocent ungefähr. So, aber diese Schilling muss ich halt nicht wie üblich mit 16 bis 25% verzinst zurückbezahlen, sondern nur mit 3%. So, das ist natürlich für mich als Produzent eine völlig andere Ausgangslage. Und so kann ich natürlich auch, so kann man ja wirklich, so fängt es ja an, ein Business überhaupt erstmal aufzubauen. Der entscheidende Teil, also der entscheidende Teil, der darüber entscheidet, ob ich erfolgreich als Produzent werde oder nicht in Zukunft, ist halt oft das Kapital. Von daher ist natürlich auch für uns als Importeur mit Fokus auf einen großen Impact halt einfach wichtig, wie können wir vielleicht auch dort finanzielle Strukturen schaffen, die halt losgelöst sind von klassischen Kaffeebanken. Und das würde ich mir jetzt wünschen für die nächsten Jahre. Ehrlicherweise verändert sich die Erreichbarkeit der Kaffeeproduzenten stark in Kenia, dadurch, dass wir all die Jahre gesagt haben, wir wollen diese Struktur der Multinationals umgehen, waren halt auch viele Kaffees für uns unzugänglich. Weil, wie gesagt, die Market Agents natürlich auch die Kontrolle darüber hatten, über welche Kanäle die Kaffees verkauft wurden, über welche Exporteure diese Kaffees laufen. Das heißt, wir waren limitiert in der Art und Weise, welche Lots wir kaufen konnten. Und jetzt war ich, als ich im Januar da war, super positiv überrascht, weil halt schon bekannte, aber so ein bisschen versteckte Namen auftauchten, weil halt Geschmacksprofile auftauchten, die wirklich an früher erinnern, die aber all die Jahre nur über bestimmte Kanäle zugänglich waren. Von daher befinden wir uns dort jetzt gerade in so einer Phase, wo wir halt überlegen müssen, also eigentlich müssen wir uns festlegen auf bestimmte Regionen, auf bestimmte Kooperativen und auch Factories, mit denen wir dann in den nächsten Jahren zusammenwachsen wollen und dann halt aber auch, wie wir es in anderen Ländern machen, darüber nachzudenken, wie wir halt selbst ein Upfront-Payment, eine Vorfinanzierung dieser Cafés bewerkstelligen können. Man muss nochmal dazu sagen, dass das war, als ich 23 in Kenia war, als es so im Umbruch stand, als die neuen Regularien implementiert wurden, war ich in Nyeri bei einem Coffee Board. Dann habe ich Produzenten getroffen aus der Region. Es wurde halt viel über Direct Trade getroffen. Und ich war nur eingeladen als Zuhörer, als Gast. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt kribbelte es mir aber wirklich unter den Fingern. Und ich habe gesagt, sorry, ich muss jetzt hier was sagen, weil diese Diskussion in eine falsche Richtung lief. Weil das Bild über Direct Trade, was den Produzenten vermittelt wird, nicht der Realität entspricht. Also da entsteht halt wirklich noch diese ganz romantische Vorstellung, dass jeder Produzent es schafft, eine kleine Rösterei als Käufer zu finden. Und die dann halt immer jedes Jahr wiederkommen und dadurch halt quasi ihr eigenes Business floriert. Und das ist ja nicht die Realität. Man muss ja auch sagen, und das ist wahnsinnig wichtig, das den Produzenten zu sagen, dass auch mit Direct Trade wahnsinnig viele Risiken verbunden sein können. Also wenn man sich jetzt als Produzent auf einen Käufer verlässt, der in einem Jahr kommt, wer weiß dann, ob er im nächsten Jahr auch noch da ist. Und das war halt total wichtig, dort auch nochmal eine Sensibilität für diesen Direkthandel zu schaffen und auch erstmal ein bisschen unsere Perspektive mit einzubringen, das hoffentlich bereichernd ist.
Du hast gesagt, es werden neue Player da reinkommen, weil es jetzt auch wirklich so dieses Vakuum gibt. Und ihr seid jetzt schon länger da und habt auch eine Idee. Du hast gesagt, hey, vielleicht geht es bei euch auch um Vorfinanzierung. Kann sein, das muss ich dann noch beweisen. Aber die Player, wo kommen die her, die jetzt da die Lücke füllen und das neue Potenzial, das entsteht, für eine andere Art des Handels zu etablieren? Kommen die aus Kenia selbst oder sind das Player aus dem Ausland?
Ich hoffe, dass es hauptsächlich aus dem Land selbst heraus entsteht, dass es in der Regel Kaffeeproduzenten, kooperative Mitarbeiter sind, die diese Lücken füllen, in Form von Verankerung von Wissen in den Communities. Letztendlich sollen ja die Menschen, die den Kaffee herstellen und die meiste Zeit und den meisten Aufwand in dieses Produkt stecken, auch am meisten davon profitieren. Ich sehe, wenn man als Alternativer, als kleinerer oder als Direktimporteur agiert, auf jeden Fall die Verantwortung, über Finanzierungsmodelle nachzudenken. Ich glaube, dass das einen wahnsinnig großen Unterschied macht, und ich sehe das als einen zweiten wichtigen Schlüssel, neben dieser Langfristigkeit auch über die Art der Vorfinanzierung nachzudenken. Wie auch immer das aussehen kann, da gibt es ja auch verschiedene interessante Möglichkeiten. Und dass der Einfluss aus dem Ausland kleiner und geringer wird. Also dass man schon auch unser Wissen, da sehe ich uns auch alle mal in der Verantwortung, dass man unseren Markt erklärt, was passiert. Aber man muss halt einfach auch überlegen, welche Signale sendet man denn in die Ursprungsländer. Also angefangen von Kaffeetrends, die Art der Aufbereitung, was bringt man, was erzählt man auf den Farmen, sollen sie in so eine Richtung gehen oder nicht. Eher um zu vermeiden, dass sich einige Produzenten zu schnell auf ein bestimmtes Processing irgendwie festlegen oder auch irgendwie die Märkte, wenn es jetzt, wie ich erzählt habe, im Direct Trade irgendwie zu euphorisch wahrnehmen. Aber ein großer Vorteil für uns alle, für die Leute, die natürlich an einem langfristigen Impact im Ursprung interessiert sind, aber auch an dem persönlichen Kontakt mit den Produzenten oder auch an einer persönlichen Zusammenarbeit, ist, dass die neuen Regularien, die seit letztem Jahr in Kraft getreten sind, genau dies ermöglichen. Das heißt, jetzt ist es mir ja als Rösterei, als Rösterin und Röster möglich, mit einer bestimmten Factory zusammenzuarbeiten und eben auch in Zusammenarbeit individuelle Processings zu erstellen. Also wirklich bestimmte Tassenprofile zu erzeugen, was all die Jahre völlig unmöglich, unvorstellbar war. Kann ich mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren passiert. Und das ist ja ein anderer wichtiger Punkt, warum direkter Handel Spaß macht und vielleicht aber auch zu ganz neuen oder vielleicht auch zu alten Tassenprofilen führen kann. Die Zusammenarbeit wird intensiviert und die erster Linie Produzenten sollten davon profitieren. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass alle Leute, die an Impact und Qualität interessiert sind, auch davon profitieren werden.
Also, summa summarum, es gab eine kleine Revolution, kleiner oder größer, je nach Interpretation, in Kenia letztes Jahr oder die ist in Kraft getreten letztes Jahr. Es gibt neue Möglichkeiten, den Kaffee selber zu vermarkten. Das braucht neue Player, das braucht neues Geld. Woher die kommen, das muss ich noch genau weisen. Es gibt aber neue Chancen. Du warnst aber davor, dass die Konzepte wirklich auch gut durchdacht sind und dass man sich da nicht blindlings drauf verlässt, dass Direct Trade, so wie er vielleicht mal angedacht war, wirklich die einzige Lösung ist. Dann finde ich, was du auch gesagt hast, ganz am Anfang, dass eigentlich die Struktur, wie Kaffeeproduktion in Kenia funktioniert hat, also eher so, ich sage jetzt mal, das System hatte einen massiven Einfluss darauf, wie sich auch der Kaffeegeschmack, also sensorisch, in den letzten Jahren verändert hat. Und dass jetzt aber mit diesem neuen Gesetz seit 2023 auch wieder die Sensorik verändern könnte. Und das finde ich eine tolle, spannende, komplexe Situation. Und deswegen, weil es so komplex ist, braucht es eben diesen Deep Dive. Und ich würde sagen, wir steigen ins Flugzeug und fliegen nach Addis. Ich finde das Spannende so an Kenia und Äthiopien in Sachen Kaffee, das hat ja wirklich so seinen Nimbus bei ganz vielen privaten, aber auch Röstereien. Ich sehe das selber, dass viele auch sagen, ja, habt ihr bald wieder einen Äthiopier? Oder wann kommt der Kenianer zurück? Also es ist wirklich auch so ja, es ist so ein sensorisches Versprechen, das dann auch eingelöst werden muss. Du hast gesagt, in Kenia gab es diese sensorische Veränderung in den letzten Jahren, aber auch in Äthiopien. Und ich kann dir kurz so Einstiegs Äthiopien, kann dir kurz eine Anekdote von uns erzählen. Wir hatten kürzlich einen Kaffee aus Äthiopien bei uns als Filterkaffee und wir haben den in Anführungszeichen als klassisch beschrieben, weil ich habe mich da so 10, 12 Jahre zurückversetzt gefühlt. Das war wirklich so, ich habe das geschmeckt, was ich schon ganz lange nicht mehr geschmeckt habe. Also, du hast erklärt, woher das in Kenia kam, aber auch hier wieder als Einstiegsfrage zuerst, warum schmeckt Kaffee aus Äthiopien so anders? Und das zweite wäre dann, warum schmeckt der Kaffee aus Äthiopien heute anders als vor 10 Jahren?
Um diesmal eine andere Antwort als in Kenia zu geben, natürlich natürliche Einflussfaktoren.
Weil wir in Äthiopien sind.
und auch natürlich wieder ein Processing. Ein entscheidender Faktor, warum der Kaffee in Äthiopien so lange geschmeckt hat, war die ECX, die Kaffeebörse in Äthiopien. Die wurde 2008 gegründet. Vorher gab es halt private Exporteure, über die man Kaffee kaufen konnte. Dann wurde die ECX gegründet und in der Meinung, 100% aller Kaffees, die exportiert wurden, durchliefen diese Börse. Und der Sinn der Börse war es eigentlich, das Exportvolumen auf Effizienz zu trimmen. Hohes Volumen und das möglichst effizient. Das heißt, man hat Parameter genommen, die nicht aus diesem ursprünglichen Specialty-Coffee-Gedanken kommen, wo man natürlich wissen will, welche Varietät, welches Plot und wie wurde das Ganze aufbereitet, sondern man hat Kaffee uniformiert. Man hat Kaffee genommen und hat ihn klassifiziert. Es gab verschiedene Grades. Es gab Grades 1 bis 5. Wobei ich muss überlegen, war Grade 5 auch exportierfähig? Ich bin der Meinung, 1 bis 5 war exportierfähig. Vielleicht irre ich mich und es war nur bis Grade 4. Grade 1 und 2 waren immer gewaschene Kaffees und mussten exportiert werden. Die durften nicht im Inland behalten werden. Konnten aber auch Naturals sein. Und aber Grade 3, 4 und 5 waren immer Naturals. Halt natürlich mit einer schlechteren Sortierung, mit einer schlechteren Tassenqualität. Und dann hat man über riesige Washing Stations in den verschiedenen Zonen, also Jägerschiffe zum Beispiel, den Kaffee vereinheitlicht aufbereitet. Und dadurch sind bestimmte Geschmacksprofile entstanden. Also ich kenne das auch noch, irgendwie 2013, 14 gab es halt dieses Jägerschiffe-Profil, wahnsinnig floral, Schwarztee, nette zitrische Noten. Und dann hat man das als Jägerschiffe beschrieben. Wenn ich heute in Äthiopien bin oder durch Jägerschiffe oder durch Sidamo fahre, denke ich so, Gottes Willen, das ist so riesig hier und es ist so unterschiedlich. Eigentlich eine Schande, dass wir in der Vergangenheit alles, dass wir uns das so einfach gemacht haben und diesen Kaffee so klein beschrieben haben, obwohl er eigentlich viel, viel diverser ist. Das hatte natürlich aus Effizienzsicht Vorteile, das so zu handhaben. Wenn man das aus einer Specialty-Coffee-Brille betrachtet, wahnsinnig viele Nachteile, weil es halt überhaupt gar keine Traceability gab. Ich konnte hinterher sagen, okay, das war der Kaffee von einem von 800 Farmern, die bei der Washing Station arbeiten und könnte den Radius ziehen mit dem Zirkel, wo der Kaffee ungefähr herkommt. Für uns als, ich sag mal, irgendwie im Anfang dieser Specialty-Kaffee-Welt hat es halt einfach, war es einfach, weil wir sagen konnten, Jägerschiffe schmeckt wie ein Jägerschiffe. Ist immer gleich. Und das hat sich natürlich aufgebrochen. Wenn alles komplizierter wird, wird es auch ein bisschen ungemütlicher. Und man will natürlich trotzdem irgendwie Antworten haben, die das ganze Land oder vielleicht auch die ganzen Geschmacksprofile erklären. Und das wird natürlich auch immer wilder, immer ursprünglicher in Äthiopien, was es aus meiner Perspektive sehr spannend macht. Aber ja, du hast recht, diese ganz puren, da ist jetzt Grey-Jasmin-Kaffees oder Blaubeer-Kaffees, gibt es so einfach nicht mehr, weil sich halt einfach auch dort Processings optimieren, anpassen, weil sich halt Kaffees eher in kleineren Regionen aufteilen, stückeln und nicht mehr so dieser Overall-Jägerschiffe Grade One. erhältlich ist, denn dort ist quasi so seit 2008 auch viel passiert. In Äthiopien, würde ich sagen, ist das Schlüsseljahr 2017. Es gibt ein Vor und ein Nach 2017. Das war quasi eine Liberalisierung auch des Kaffeemarktes. Die Strukturen haben sich verändert. Sprich, in der Vergangenheit war es eigentlich nur möglich, diesen Kaffee über die Börse zu kaufen. Also ich habe
aber
als
von wem?
Produzent,
vielleicht
genau,
was einen Schritt zurück. Es sind auch ganz viele Kleinstproduzenten, die sind oft Teil einer Kooperative. Und dann bringt man als Produzent die Kirschen, also verarbeitet man die selbst oder bringt man die zu einer Mill und wem gehört die Mill und wie geht es dann weiter, sodass wir da alle kurz in deinen Kopf eintauchen können.
Es gibt, die Struktur ist vergleichbar mit Kenia. 90% aller Produzenten haben auch wieder einen Hektar, einen Hektar, manche haben auch bis zu zwei oder ein bisschen mehr Hektar. Und die bauen in ihrem Garten unter anderem halt Kaffee an. Das ist in der Regel die Cash Crop. Die haben auch genauso Dinge, die sie anbauen für ihre Eigenversorgung. Also Obst, Gemüse, ein bisschen Getreide, haben vielleicht ein Schwein oder ein Tier, eine Ziege, wenn sie ein bisschen wohlhabender sind. Und diese Kaffeekirschen, die sie halt ernten während der Ernte, bringen sie zu einer Washing Station. Also wieder eine zentrale Sammelstelle, an der sie dann auch bezahlt werden. Und diese Washing Stations sind im Hand der Kooperative oder halt auch in Privathand mittlerweile. Das passiert dann nach 2017. Aber vor 2017 war es in kooperativen Hand. Und die Kooperativen selbst schließen sich zusammen zu sogenannten Unions. Und vor 2017 war es mir als Kaffeeeinkäufer entweder möglich, Kaffees zu kaufen, die von den Kooperativen, von den Washing Stations zur Börse gebracht wurden, an der Börse klassifiziert wurden und dann verkauft wurden, nämlich zum Beispiel an mich. Oder was mir halt auch möglich war, wenn ich das Ganze direkter gestalten wollte, hätte ich Kaffee über eine Union kaufen können. Weil die Unions erlaubt waren, ihren Kaffee selbst zu exportieren. Das waren meiner Meinung nach die beiden einzigen Möglichkeiten vor 2017. Und dann hat 2017, ich denke aus der Erkenntnis heraus, dass Direct Trades in Äthiopien so nicht wiedergespiegelt werden kann und viele Käufer ausbleiben, beziehungsweise die Kaffees aus Äthiopien austauschen durch Länder, wo es eher möglich ist, in Zentralamerika. Und zum anderen war es halt einfach ein großes Interesse, denke ich mal, das Exportvolumen anzuheben, weil vor allem Äthiopien wahnsinnig darauf angewiesen ist, zu importieren. Das heißt, sie brauchen ein gut gefülltes Devisenkonto, müssen viel Dollar in Land bringen. Ist natürlich, dass Anreize entstehen, Dinge zu exportieren, Kaffee zu exportieren. Und das passierte und passiert auch immer noch viel von Playern, die eigentlich mit Kaffee gar nichts zu tun haben. Das heißt, denen ist ein großes Exportvolumen wahnsinnig wichtig, um dort halt ihr eigenes Devisenkonto zu füllen, um möglichst viel exportieren zu können und diese importierten Güter dann auf dem regionalen Markt zu verkaufen. Kaffee ist natürlich ein Produkt, das man in bestimmten Steps der Aufbereitung oder der Wertschöpfung nicht verschnellern kann. Also wenn ich Kaffee trockne, muss ich ihn bis zu einem bestimmten Prozentsatz trocknen. Sagen wir aber zwischen 9 und 11,5%. Wie ich das jetzt mache, ob ich es halt einfach auf Raised Beds mache oder ob ich es mechanisch mache, das obliegt natürlich denjenigen, die es einfach produzieren. Aber wenn natürlich alles in Richtung Effizienz getrimmt wird, also sagen wir einfach, wenn Kaffee in Äthiopien, ich habe es in Äthiopien noch nicht gesehen, also kommt er ja aus so Zentral-Südamerika, maschinell getrocknet wird, funktioniert es natürlich schneller. Also ich kann schneller mehr Kaffee trocknen, hat aber wahnsinnig viele Nachteile im Laufe der Warenlagerung, also des kompletten Jahres auf Seiten der Röstereien. Weil in der Regel, wenn ich Kaffee schnell trockne, auch wahnsinnig schnell die Qualität des Kaffees nachlässt. Das heißt, das ist natürlich im ersten sehr, sehr kurzfristig gedacht. Also man kann so kurzfristig das Exportvolumen erhöhen, langfristig nicht, weil das erleben wir jetzt ja gerade nämlich auch. Alle sind ja so ein bisschen geierig auf die neue Ernte aus Äthiopien, was natürlich auch wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist schon ein sehr großes Highlight bei uns im Saisonkalender. Aber ich höre auch immer mehr wahnsinnig enttäuschte Stimmen, die sagen, ah, also natürlich Geschmacksprofil hat sich verändert, aber es gibt auch viele Leute, die halt mit Old Crop Blends enden, wo die Kaffees dann halt zu schnell getrocknet sind, wurden nicht verkauft. Vielleicht passiert das im gleichen Jahr halt wieder und dadurch leidet natürlich die Reputation äthiopischer Kaffees. Also diese Wahrnehmung verändert sich. Gefühlt ist Äthiopien immer noch herausragend in der Wahrnehmung, aber es hat nicht mehr diesen unangefochtenen Platz. Also wenn man sich halt anguckt, es gibt auch andere Standards mittlerweile. Also wenn man Länder nimmt wie Kolumbien, wie Costa Rica, finde ich, ist es auch ein bisschen günstiger geworden. Super interessante Processings, alles ist total transparent. Ich kann relativ easy Einfluss nehmen in Form auf das Processing. Also auch wenn ich mir angucke, unsere Zusammenarbeit mit Roberto aus Costa Rica oder auch Nicaragua, es ist wahnsinnig schnell, es ist wahnsinnig gleichbleibend und die Qualität ist vor allem wahnsinnig gleichbleibend. Und dadurch, dass es über viele Jahre in Äthiopien halt darauf getrimmt wurde, das Volumen zu erhöhen, wurden natürlich auch die gängige Praxis geändert. Vor allem, ich überlege ja natürlich, wenn man halt einfach Kaffee, ja, wenn man den anders fermentiert, wenn man den anders trocknet, verändert sich halt die Qualität. Und im schlechtesten Falle hat das halt einfach sofort physische Auswirkungen auf den Kaffee, ne? Also Überfermentierung, zu trockener Kaffee fadet halt super schnell aus. Ist auf jeden Fall nicht der richtige Ansatz.
Das ist nicht der richtige Ansatz, wenn es um naja, sensorische Qualität gehen soll. Ich verstehe natürlich auch das Effizienzgedanke. Jetzt aber doch mal, Jirgacheffe, sagst du, ist eigentlich so riesig und du schämst dich fast dafür, was man immer gesagt hat, hey, hier schmeckt alles gleich. Aber ist es denn heute möglich, da mit einzelnen Washing Stations oder einzelnen Kooperativen zusammenzuarbeiten? Und wenn ja, wie läuft so eine Zusammenarbeit, wie auch ihr jetzt da macht?
Was halt sehr schön zu beobachten war, dass sich wahnsinnig viel seit der Liberalisierung 2017 getan hat. Ich muss nochmal allgemein zu Äthiopien sagen, das ist wirklich, also es gibt in meiner Wahrnehmung kaum ein Kaffeeland, das sich so schnell verändert. Jedes Jahr, wenn ich da bin, gibt es gefühlt neue Subzones, die irgendwie anders arbeiten. Das kann man halt auch beantragen, okay, jetzt wie dieser Bereich ist jetzt eine neue Subzone, dann wird die halt irgendwie gehypt. Also es ist ein schneller Wandel in Äthiopien und auch jetzt, auch obwohl ich 2014 das erste Mal da war und irgendwie glaube, dass ich ein ganz gutes Bild habe, möchte ich mir nicht rausnehmen zu meinen, dass ich alles überblicke in Äthiopien. Ich finde es wahnsinnig kompliziert. Aber auch motivierend, halt einfach jedes Jahr irgendwie weiterzumachen und noch mehr zu verstehen. So, und seit 2017 sind halt verschiedene Modelle möglich, wie man Kaffee einkaufen kann, wie man ihn importieren kann. Nämlich unter anderem auch in direkter Zusammenarbeit mit einer Washing Station. Also die Washing Station ist natürlich, wenn sie bestimmte Auflagen erfüllt, in der Lage, Kaffees zu exportieren. Und das hat eigentlich in den Folgejahren stattgefunden, dass entweder die Washing Stations selbst exportieren konnten oder kleinere private Exporteure Washing Stations gekauft haben oder mit denen zusammengearbeitet haben, um direkt zu exportieren. Also die Börse wurde quasi so ein bisschen umgangen und damit wurde natürlich aber auch diese Vereinheitlichung der Region und auch des Geschmacks übergangen. Also es war halt möglich, kleinere Volumen, kleinere Batches einzukaufen von entweder Daylords oder Weeklords oder bestimmte Arten der Aufbereitung, die sowieso limitiert waren. Und dadurch sind natürlich neue, charakterstarke Profile entstanden. Sidamo finde ich super. Da war irgendwie viele, viele Monate oder Jahre war so ein bisschen so die Benza-Region, wo wir auch immer diesen den Bombe Natural und Bombe Anaerobic, ich glaube, über den Kaffee haben wir quasi auch mal hier über den Kaffeepanel so ein bisschen uns kennengelernt, mehr oder weniger. Das war lange eine Region, die gehypt wurde. Jetzt super stark. Also ich weiß, viele wollen das immer so ein bisschen runterbrechen oder klare, einfache Antworten haben. Es gibt einen Sub-District in Sidamo, der heißt Abegona. super spannend, aber auch, weil es halt einfach relativ klein, es gibt nicht ganz so viele Washing Stations, das heißt, der Kaffee wird auch nicht, also wirklich diese Sohle wird noch nicht überladen, aber trotzdem schmecken die Kaffees wieder ganz anders als aus der Benza-Region. Das heißt, es fängt quasi an, sich mehr mit dem Land zu beschäftigen, auch mehr mit den Gemeinden zu beschäftigen, weil genauso schade, wie es wäre, wenn man mittlerweile ein Jägerscheffe-Profil erwartet, auch zu erwarten, dass die Menschen in Jägerscheffe irgendwie gleich sind oder auch Jägerscheffe zu Sidamo. Also die sprechen teilweise Dialekte, die sie untereinander gar nicht so richtig klar identifizieren schon, aber vielleicht nicht verstehen können. Und von daher ist das eine schöne Entwicklung, dass man mit dem eigentlichen Ursprungsland des Arabica-Cafés jetzt mehr Zeit braucht, um sich mit diesem Land auseinanderzusetzen und natürlich dadurch halt äthiopischen Kaffee auch nochmal ganz anders kennenlernen. Das heißt, das war unsere Herangehensweise, das möglichst klein herunterzubrechen auf das Plot, so wie wir das auch in anderen Ländern machen. Ehrlicherweise ist es natürlich so, dass wenn man mit Washing Stations zusammenarbeitet, immer ein größeres Team an Produzenten gemeint ist. Aber trotzdem ist es halt durch den direkten Zugang möglich, auch das weiterzuentwickeln. So, was halt wahnsinnig spannend ist, das habe ich das erste Mal 2023 erlebt und auch versucht. Das hat leider nicht geklappt, aber nichtsdestotrotz, ich bin da nimmer müde, das auch weiter zu versuchen. Ist es nämlich, dass es seit 2017 gesetzlich erlaubt ist, als Produzent, vorausgesetzt, man hat mehr als 2 Hektar Land, die eigenen Kaffees zu exportieren. Und das ist halt ein super interessanter und auch ein sehr, oder könnte ein sehr gewinnbringender Zweig sein, nämlich erstens aus Röstereisicht Zugang zu wirklich individuellen Kaffees zu bekommen und auch gezielt Projekte voranzubringen, die halt nur ein Dorf oder vielleicht einmal nur ein paar Produzenten betreffen, weil dieser Produzent, der die 2 Hektar besitzt, zum Beispiel auch die Kaffees seiner Nachbarn einkaufen könnte und diese Kaffees dann gebündelt verkaufen kann.
Also,
Ja.
du sagst, es sind interessante Zeiten, einerseits für Äthiopien, andererseits für Kenia. Und ich rede jetzt absichtlich mal nur aus Einkäufer- und Röstereisicht. Wir können hier wenig die Produzentensicht vertreten, also wir können Geschichten erzählen, aber ich glaube, das muss zu einem anderen Zeitpunkt mal hier an diesem Podcast besprochen werden. Aber durch die Aufbrechung der Systeme, sowohl in Kenia als auch in Äthiopien und mit diesem einhergehenden liberalisierenden Effekt, wo kann es kleinteiliger werden? Es gibt neue Möglichkeiten, aber ich höre raus, die gibt's. Aber du sagst, die gibt's dann, wenn man auch da etwas dafür tut. Also es gibt neue Player, sowohl in Kenia als auch in Äthiopien. Aber wenn ich jetzt wirklich ein super spezielles Profil haben wollen würde aus Äthiopien, muss ich mir da schon Mühe geben, weil es immer kleinteiliger wird. Und ich nehme mal an, die schon länger in Äthiopien sind, arbeiten als Exporteure oder jetzt, was ihr auch tut, haben da eigentlich eine gute Startposition. Es ist aber nicht so, dass ich einfach als Österreicher einmal anrufen könnte nach Washing Station X und sagen, yo, ich hätte gerne das. Also das braucht es immer noch. Also den Beziehungsfaktor braucht es vielleicht je länger, je mehr. Stimmt das so?
Also ich glaube, vor allem in Äthiopien ist es wahnsinnig wichtig, gute Beziehungen zu haben. Und auf jeden Fall ist es unabdingbar, eine Rückverfolgbarkeit des Kaffees auszumachen, wenn man Dinge voranbringen möchte. Weil nur dann hat man auch die Stellschrauben da vor sich oder weiß, woran man irgendwie, an welchen man drehen muss, um Dinge zu optimieren. Also die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die kommen aus der Harar-Region, weil wir auch so ein bisschen von diesen Blaubeer-Kaffees gesprochen haben. Das heißt, sein Vater hatte früher eine Farm in Harar. Dann gab es Mitte der 70er wurden viele Kaffeeproduzenten zwangsumgesiedelt, eben auch er und seine Familie. Die wurden dann nach Benchmadji, das ist so westlich von Yirgacheffe, umgesiedelt. Und dort hat er halt weitergemacht als Kaffeeproduzent. Er selbst hat dann, Faisal hat dann als Exporteur angefangen und hatte quasi so den Zugang zu den Kaffees, zu der Washing Station und hat den Kaffee selbst exportiert. Und das ist halt nach wie vor auch noch so, dass die Kaffees, die wir aus Äthiopien beziehen, eine Zurückverfolgbarkeit bis zur Washing Station aber auch bis zu den einzelnen Lots haben. Also das können Day-Lots sein oder halt auch Week-Lots, je nachdem, in welcher Größe man das dann irgendwie auch einkaufen will. Wir wissen, dadurch, dass sie selber der Exporteur sind, wir wissen, wer es exportiert, wir kennen die Dry Mill, wir kennen sämtliche Preise, darüber wird Buch geführt und dadurch lässt sich alles sehr gut einsehen. Und ein großes Potenzial sehe ich halt wirklich. Die sind mittlerweile natürlich auch gewachsen und größer und von daher muss man, glaube ich, beides im Fokus haben. Also einmal seine bestehenden Partner und auch mit denen weiter zusammen wachsen, aber trotzdem immer mehr Leute also in dieser Form von Produzenten mit ins Boot holen und die gesamte Struktur voranzubringen. Wir haben ja vorhin, ich habe ja gesagt, irgendwie am liebsten trinke ich privat Wash Coffees und sehr selten Anaerobics. Und jetzt, wenn es aber auf Äthiopien runtergebrochen wird, hat das gar nicht so sehr was mit meinem eigentlichen persönlichen Geschmack zu tun, sondern zumindest, ich weiß, wir können nicht die Perspektive der Produzenten einnehmen, aber wir können ja trotzdem gucken, was könnte Sinn machen in Zukunft. Und wenn man sich halt die Umstände anschaut, ich war im Januar 23 in Worka, das ist ein kleines Dorf in Jirgashev, und habe dort 6 Produzenten getroffen, Single Farmer, von denen hatte einer 2 Hektar Land und konnte auch exportieren. Wir sind zuerst über die Farm gegangen, haben uns die Kaffeebäume angeguckt, hatten dann ein gutes Gespräch in der Community und dann war ich noch auf seiner Washing Station. Ist gar keine Washing Station, weil er halt einfach nur Naturals aufbereitet. Habe mich natürlich gefragt, okay, warum? Weil ich glaube, die meisten Importeure oder auch Röster verbinden äthiopische Kaffees eher mit einem gewaschenen Geschmacksprofil. Das ist so das, was man im Kopf hat. Warum machst du das denn nicht auch? Und dann natürlich total klar, habe ich in dem Augenblick gar nicht dran gedacht, aber gewaschenen Kaffee zu produzieren, ist viel teurer. Man braucht, das ist nahezu unmöglich. Die Lebensrealität vieler Produzenten sieht halt einfach so aus, dass sie einfach ihre Cashcrop verkaufen wollen. Mit dem anderen ernähren sie sich ja wie selbst und dann halt irgendwie versuchen, ein bisschen zu wachsen. Aber da kannst du nicht von irgendwelchen geplanten Investitionen sprechen. So, und wenn du natürlich aber Kaffee aufbereiten willst, egal in welcher Form auch immer, brauchst du halt mehr Kapital. Du musst mehr anschaffen, du musst mehr kaufen. So, und wenn man dann aus dieser Perspektive versucht, das nachzuvollziehen, macht es natürlich wahnsinnig Sinn, Naturals und auch Anaerobics aus diesen Regionen, von diesen einzelnen Produzenten, nach vorne zu bringen. So, und dann ist es halt, also aus der Röstereisicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber gefühlt, einige finden es immer noch außerordentlich, man hört aber immer mehr kritische Stimmen. Die wollen dann quasi eher quasi wieder zu uns in die Küche und unseren gewaschenen Kaffee trinken. Aber es ist total wichtig, die Röstereien, die Käufer unserer Rohkaffees darüber zu informieren. Denk doch mal vielleicht ein ganz bisschen anders über dieses Processing nach. Also denk doch mal nicht darüber nach, dass du das vielleicht irgendwie als Special Edition mit aufnimmst, sondern integrier das doch mal als festen Bestandteil in dein Portfolio. Kannst du daraus nicht vielleicht irgendeinen interessanten Blend machen? Wie kannst du das Volumen dieser Kaffees erhöhen, weil du unmittelbar, völlig abgesehen von dem Geschmacksprofil, den kleinen Farmern aus Äthiopien ermöglicht, selbstständiger zu werden, einen größeren Teil dieser kompletten Wertschöpfungskette bei sich zu lagern und dann vielleicht durch diese Entwicklung irgendwann das Kapital zu haben, vielleicht auch gewaschene Kaffees herzustellen. Aber das meine ich, damit will ich sagen, Processing kann man nicht immer nur aus dieser Geschmacksperspektive betrachten, sondern muss halt auch immer gucken, macht es eigentlich Sinn für die Produzenten oder nicht.
Ich höre ihm gerne zu und ich würde gerne noch länger mit Sebastian über die großen Hebel sprechen, warum Kaffee heute anders schmeckt als früher. Es zeigt sich einmal mehr, Kaffee kann nie isoliert betrachtet werden. Die Produzenten werden älter, das heißt, es fehlen Junge, die nachkommen, weil Kaffee für sie nicht mehr attraktiv ist. Das Geschmacksprofil hat sich verändert, weil Effizienz immer wichtiger wurde, um Fremdwährung zu bekommen. Neu ist die Transparenz einfacher herzustellen, was dann wiederum dabei helfen kann, vielleicht an den Geschmack von früher ranzukommen. Aber nur dann, wenn man in den Austausch geht. Es scheint, die Zeiten mit Kaffeeproduzenten in Kenia und Äthiopien zu arbeiten, waren wohl nie so spannend, aber auch noch nie so herausfordernd. Es gibt ein neues Vakuum, in Kenia wie zu Teilen auch in Äthiopien. Ich hoffe schwer, dass es lokale Kräfte sein werden, die es füllen werden, so dass die Kaffeezukunft in den Ländern hausgemacht ist. Danke fürs Zuhören und wir hören uns.